Heute ist der letzte Sonntag in der Osterzeit. Und darum können wir wie die neutestamentliche Gemeinde uns begrüßen. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Das lasst uns festhalten. Nicht nur in der Osterzeit, aber dann beginnt Pfingsten. Das Wort, über das ich heute predigen will, das ist mir vor 3 Wochen begegnet, gerade auch am Sonntag. Das hat mich sehr bewegt. Das war der letzte Corona-Sonntag ohne Gottesdienst. Und seitdem kommen wir ja zusammen, dürfen wir zusammenkommen. Das ist ein alttestamentliches Wort. Aber unser Herr Jesus hat sehr viel Wert darauf gelegt, gerade auch als Auferstandener, dass das Geschehen von Golgatha, das Geschehen der Auferstehung, verwurzelt ist im Alten Testament. Und darum ist die Bibel der neutestamentlichen Gemeinde zunächst ja nur das Alte Testament gewesen. Also, lasst euch nicht erschrecken und befremden. Ich lese aus 2. Samuel Kapitel 2 einige Verse. Der Abschnitt ist überschrieben, das gehört ja nicht ursprünglich zum Text des Neuen, des Alten, des der Bibel, sondern das sind Lese- und Verstehenshilfen. Die Überschrift lautet Bruderkrieg zwischen Israel und Juda. Ich erspare uns jetzt diese blutigen Szenen, aber wir sollten in der Stille zu Hause ruhig das nochmal auf uns wirken lassen. 2. Samuel 2 kann man sich gut merken. Ich lese einen Ausschnitt. Als sie auf den Hügel Amar kamen, versammelten sich die Benjaminiter um Abner und bildeten eine Schar und traten oben auf den Hügel. Und Abner rief Joab zu und sprach: Soll denn das Schwert ohne Ende fressen? Weißt du nicht, dass daraus am Ende nur Jammer kommen wird? Wie lange willst du dem Volk nicht sagen, dass es ablassen soll von seinen Brüdern? Joab sprach: So wahr Gott lebt, wenn du das eher gesagt hättest, so hätte schon heute Morgen jeder im Volk von seinem Bruder abgelassen. Und Joab ließ die Posaune blasen, und das ganze Volk stand still und jagte Israel nicht mehr nach und kämpfte auch nicht weiter. Joab versammelte das ganze Volk, und es fehlten von den Männern Davids 19 Mann und Asahel, der Bruder Joabs. Aber die Männer Davids hatten von Benjamin und den Männern Abners 360 Mann erschlagen. Das Mikrofon ist etwas gedämpft, also wenn ich zu leise spreche, bitte meldet euch, dass wir können ja jetzt gut miteinander korrespondieren. Abner, der Vertreter, der General, der Heeresführer des Nordreiches, der ist 60 Kilometer von der Hauptstadt Mahanaim an diesen Platz gezogen, wo die beiden Heere aufeinander gestoßen sind. Joab war der Vertreter, war der Herr, der Herrscher, nee, der Feldherr der Männer Daniels. Davids, pardon. Also ihr müsst schon aufpassen, merkt ihr. Und als, ihr habt vielleicht noch die Zahl der Erschlagenen, 360 Mann sind erschlagen worden. Und als der, sozusagen das letzte Häuflein der Benjaminiter sich um ihn sammelt, da wird ihm deutlich, was eigentlich geschehen ist. Und dann ruft er vom Hügel. Die Distanz wird uns nicht mitgeteilt, aber der muss schon ganz schön laut gesprochen haben. Abner rief zu Joab, dem Befehlshaber der David-Leute: Soll denn das Schwert ohne Ende fressen? Soll denn das Schwert ohne Ende fressen? Schluss mit dem Kampf. Hören, lass uns doch endlich aufhören, ruft er da herunter. Das Schwert ist auch heute noch da, aber hängt meistens in Museen. Kurze Schwerter und lange Schwerter. Aber das Schwert ist in der Heiligen Schrift und auch für uns noch verständlich ein Zeichen, eine Mord- und Verteidigungswaffe. Vielleicht denken wir dabei noch, die Passionszeit liegt ja noch recht nahe in unserer Erinnerung, dass Petrus bei der Gefangennahme Jesu das Schwert gezogen hat. Und Jesus sagt, steckt das Schwert in die Scheide. Dieses Schwert hatte Jesus nicht gemeint, als er sagt, jetzt kauft euch ein Schwert. Es gibt ein Kampf mit Schwertern und einen Kampf ohne Schwerter. Mit geistlichen Waffen zu kämpfen. Ich stieß bei der Vorbereitung meiner täglichen Bibellese, stieß ich auf ein Wort aus den Sprüchen. Lass uns, wer unvorsichtig herausfährt mit Worten, sticht wie ein Schwert. Sprüche 12, 18. Wer unvorsichtig herausfährt mit den Worten, der sticht wie ein Schwert. Aber die Zunge des Weisen bringt Heilung. Ich weiß, wie es einem geht, wenn die Worte zu schnell und unvorsichtig herausfahren. Danke, Herr, dass es Heilung gibt, Heilungsmöglichkeit gibt. Deshalb geht es hier nicht nur um Waffen, materielle Waffen, sondern auch um die Waffen, die der Herr uns jedem Einzelnen gegeben hat, ob er Soldat ist oder nicht. Und wer in Gemeinschaft lebt, weiß, wie leicht wir stechen können wie ein Schwert. Und darum ist das für mich eine Hoffnung geworden. In diesem ernsten Spiel, den Kampfspielen, gibt es Heilung. Darum ist Jesus gestorben. Darum ist Jesus auferstanden. Damit wir Heilung erleben und Heilung weitergeben. Nicht nur Worte, sondern Erfahrung. Also, das Schwert, ein Zeichen, ein Symbol dafür, wie wir einander verletzen können und wie verletzlich wir sind, dass wir Heilung brauchen. Und darum bin ich dankbar, es ist auch noch von anderen Schwertern der Rede, von dem Schwert des Geistes. Und wenn uns deutlich geworden ist, dass wir nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen haben, gegen die wir uns zur Wehr setzen müssen, sondern mit den Mächten der Finsternis, dann nehmen wir dieses Schwert des Geistes und üben uns darin. Soll denn das Schwert ohne Ende fressen? Wir brauchen diese Ermahnung. Das ist nicht nur eine Sache des Alten Testamentes, sondern auch im Neuen Testament, im Galaterbrief, Galater 5. Da warnt Paulus die Gemeinde, dass sie sich einander nicht fressen und beißen sollen. Wie muss das zugegangen sein? So ideal, wie wir uns das vielleicht manchmal vorstellen oder wünschen, ist es nicht gewesen. Aber an diesem Punkt, Galater 5, Vers 15, wo sie sich einander beißen und fressen, sagt er, nun seht zu, dass ihr nicht alle miteinander verzehrt werdet. Dass ihr weg vom Fenster seid. An diesem Punkt fängt Galater 5, Vers 16 an. Wandelt im Geist, dann werdet ihr die Lüste des Fleisches, die Begierden des Fleisches, eure Erregungen des Fleisches nicht vollenden. Da fängt die Kraft aus der Höhe an, von der Jesus gesagt hat, bevor er in den Himmel aufgenommen wurde. Dass sie die Kraft aus der Höhe brauchen und empfangen werden. Da müssen wir das Schwert beiseite legen, damit unsere Hände leer sind zum Empfang. Amen. Ist noch kein Schluss. Amen ist nicht nur ein Schlusswort, sondern es bedeutet ein Bestätigungswort. Der Abner, der hat noch auf eine Sache aufmerksam gemacht, die wir eigentlich kennen, theoretisch kennen, aber nicht immer beachten oder nicht zeitig genug beachten. Weißt du nicht, dass daraus am Ende nur Jammer kommen wird? Unsere menschlichen Kämpfe weltweit und im Kleinen sind eine jämmerliche Angelegenheit. Nur am Anfang denkt man nicht an den Jammer, sondern erst hinterher. Und unser Gott ist ein praktischer Gott. Er sagt, wenn ihr nicht hören wollt auf mein Wort, reagieren wollt, mitmacht, dann müsst ihr fühlen. Jammer.
Der Jammer fing an, wurde ihnen deutlich. Also dem Abner ja schon vorher, als er das kleine Häuflein der Benjaminiter sah, um sich sah, da sagt das, ich muss doch meinem König wenigstens noch ein paar Leute mitbringen aus seinem Stamm. Aber der Joab, der war ja sozusagen im Siegestaumel, aber der war einverstanden. Der sagt, wenn du das doch eher, so wahr Gott lebt, in diesem ganzen Abschnitt ist das das einzige Mal, dass Gott erwähnt wird. Es kommt ja nicht auf die Worte an, aber dass wir innerlich dabei sind. Da sagte er, so wahr Gott lebt, wenn du das eher gesagt hättest, so hätte schon heute Morgen jeder im Volk von seinem Bruder abgelassen. Wir sind doch Brüder. Das hat der Abner ausgesprochen, der eine Kontrahent, und das hat auch der andere Kontrahent ausgesprochen. Wir sind doch Brüder. Und es ist gut, wenn uns das überhaupt einfällt. Manchmal eben recht spät und manchmal nicht ohne Wunden, ohne Verletzungen. Nun ja, und dann heißt es, die zogen los, der Abner zog los, sofort, durch die Nacht durch, hatte sie auch einen weiten Weg vor sich, 60 Kilometer. Und dann sammelte auch Joab seine Leute. Und es fehlten von den Männern Davids 19 Mann und Asahel. Asahel ist der jüngste Bruder von Joab. Das ist eine Geschichte, die auch da berichtet wird. Das ist dramatisch, erschütternd, verrückt. Aber bei dem Abner. Aber die Männer Davids hatten von Benjamin und den Männern Abners 360 Mann erschlagen. Wenn das kein Sieg war, für den einen Teil ja, aber für die Bruderschaft, für die Geschwister, für das Reich Gottes, für die Gemeinde, für die ewige Gemeinde Gottes, für die Jesus sein Blut gelassen hat, ist das ein Jammer. Naja, 360 Mann, 360 Familienväter, weiß man nicht. Es ist am Anfang davon die Rede, dass da die junge Mannschaft zunächst miteinander kämpfen sollte. Es fehlten. Wie viel fehlen? Fehlen sie uns wirklich? Es fehlen immer. Es fehlen immer Leute, wenn wir fleischlich handeln. Nach unserem, wie die moderneren Übersetzungen sagen, nach dem selbstsüchtigen Eigenwillen, nach unserem eigenen Kopf, nach dem, wo wir es besser wissen als unser Vater im Himmel, als unser Herr Jesus. Aber dann fehlen immer. Nur wo sind sie denn dann, wenn sie fehlen? Fehlen sie dann auch am Ende der Zeit? Also hier hat manchmal jedes einzelne Wort ein Gewicht. Weißt du nicht, dass daraus am Ende nur Jammer kommen wird? Am Ende dieses Tages ist ihm das ja bewusst geworden. Aber am Ende unseres Lebens, am Ende unserer Zeit, das ist ja das Dramatischste. Wenn Menschen fehlen, die eigentlich am Tisch Gottes mit sein sollten in der Ewigkeit, die eigentlich zum Volk Gottes gehören, die eigentlich gerettet sind durch das Blut Jesu, Warum fehlen sie? Wegen des Bruderkrieges. Also die Brudergeschichten in der Bibel, es lohnt sich mal darüber nachzudenken. Brüderlich miteinander zusammenzuleben, das ist nicht nur eine einfache Sache. Dazu brauchen wir Erlösung. Dazu brauchen wir das Kreuz. Dazu brauchen wir das Blut. Dazu brauchen wir den Geist. Dass das wieder neu in unserem Herzen ist, was wir mal vor 20, 30 oder vor 2 Jahren erlebt haben, als wir Jesus annahmen. Jammer und Herzeleid. Ich habe mal in der Konkordanz nachgeguckt. Es gibt 5 Stellen, wo Jesus von Jammer und Herzeleid spricht. Von Heulen und Zähneknirschen. Es lohnt sich mal darüber das nachzulesen. Ich will es jetzt nicht im Einzelnen aufführen, aber Heulen und Zähneknirschen lässt sich nicht wieder ändern. Diesen Jammer mit diesem Jammer bleibt die Ewigkeit. Das ist nichts für meinen Verstand, nichts für mein Herz. Gottes Wort muss uns das nur ins Herz hineingeben. Und darum, soll denn das Schwert ohne Ende fressen? Weißt du nicht, dass daraus am Ende nur Jammer kommen wird? Wie lange willst du dem Volk nicht sagen, dass es ablassen soll von seinen Brüdern, Schwestern, Geschwistern? Wir gehören doch zusammen. Das einzige Rettungsboot, da dürfen wir doch niemand rauslassen. Die Kräfte sind doch einmal zu Ende. Ich wurde erinnert bei Jammer und Herzeleid, bei diesem Jammer, an ein Wort aus dem Jeremia. Habt ihr eine Beziehung? Haben wir eine Beziehung zum Jeremia? Zu diesem Prophet, der eigentlich immer nur ein Unheilprophet gewesen ist. Der fast zerbrochen wurde daran. Der den Tag seiner Geburt verflucht hat, dass er berufen wurde, solche Botschaften weiterzusagen. Ganz gleich am Anfang in Jeremia 2, auch 2. Samuel 2, Jeremia 2, Vers 19, da sagt Jeremia seinem Volk: Du musst inne werden und erfahren, was es für Jammer und Herzeleid bringt, den Herrn, deinen Gott, verlassen. Was es für Jammer und Herzeleid bringt, den Herrn, deinen Gott, verlassen und ihn nicht zu fürchten, spricht Gott, der Herr Zebaoth. Hier sind wir an den Wurzeln von allem Jammer, in der Gemeinde oder nicht in der Gemeinde, in unserem persönlichen Leben oder nicht. Ich möchte mitbeteiligt sein an der Wurzelbehandlung. Hat jemand mal mit seinen Zähnen zur Wurzelbehandlung erlebt? Okay, schön, wenn wir uns einander zunicken, auch solche Verständnis zeigen. Den Herrn verlassen. Es geht immer um die Beziehung zum Herrn. Darum ist Jesus ja gekommen, damit die Beziehung hergestellt wurde. Was auch geschieht in einer Zweierschaft, in einer großen Gemeinschaft, in einem Volk, auf der ganzen Welt. Es geht letztlich darum, aus welchen Quellen wir leben. wo unsere persönliche Beziehung aus der Beziehung zu Gott lebt, zu Jesus lebt. Und das Zweite, also wer mich kennt, der wird sagen, jetzt bist du wieder bei deinem Spezialthema. Und ihn nicht fürchten. Da steht nicht und keine Angst haben vor ihm, sondern fürchten. Fürchten ist etwas, und das hat auch der Jeremia gesagt. Deshalb, ich habe so ein Level für Jeremia. Da sagt er im Auftrage Gottes, ich will ihnen Furcht des Herrn ins Herz geben. Warum? Damit sie nicht von mir weichen. Also nicht, gehe nicht zu deinem Fürst, wenn du nicht gerufen wirst aus Angst, sondern Furcht des Herrn, die hält uns fest an ihm. Und das fehlte ihm. Und das fehlte ihnen.
Meine Gertrud, die hat mir ein Signal gegeben. Die sagt hier, 4 Punkte der Furcht des Herrn. Lernt die auswendig, Geschwister, und dann inwendig. Psalm 34 sagt David, kommt her, Kinder, ich will euch die Furcht des Herrn lehren. Schule, lernen. Punkt 1. Hüte deine Zunge vor Bösem und deine Lippen, dass sie nicht Trug reden. Unser Reden, spitz wie ein Schwert. Punkt 2, lass ab vom Bösen. Hier, die probieren das, vom Bösen abzulassen. Lass ab vom Bösen und tu Gutes. Seid ihr schon mal richtig im Streit gewesen, Auseinandersetzung, und ihr habt euch gegenseitig die Hand gegeben und habt einander vergeben. Aber manchmal ist in unseren Gedanken, das ist mir so fremd, ich mag nicht mehr. Und dann hört das auf. Das Böse ist ja dem anderen die Sünde nachzutragen, aber ihm Gutes zu tun. Wenn der andere sagt, das vergesse ich dir nicht, oder er gibt es zu verstehen. Wie kann man einem solchen noch Gutes tun? Blümchen schicken? Schachtel Pralinen in den Briefkasten? Wenn der andere nicht will, wie kannst du ihm dann Gutes tun? Aber das ist Furcht des Herrn. Da sind wir mit unserem Latein vielleicht schnell am Ende, aber unser Herr ist nicht am Ende. Deshalb brauchen wir die Beziehung zu ihm. Verlasst ihn nicht in der Furcht des Herrn. Punkt 3, das war die Jahreslosung im letzten Jahr. Suche Frieden, jage ihm nach. Wie schnell kann der Friede weglaufen? Und daran ändert noch nicht mal was die Corona-Epidemie. Und das Vierte, ich komme schon wieder drauf. Suche Frieden, jage ihm nach. Sag's mir mal, Gertrud. Ach ja. Ach ja, das am tiefsten und weitesten Verborgene, das muss man in den Sprüchen suchen. Die Furcht des Herrn hasst Hochmut und Stolz. Wie vieles hat seine Ursache darin, in unserem Stolz und in unserem Hochmut. Wurzelbehandlung in der Furcht des Herrn, sich zu üben. Und das ist etwas für den Alltag.
Hochmut und Stolz zu entdecken. Der Hochmut und Stolz ist auch in den sogenannten Mikos, Minderwertigkeitskomplexen. Ich möchte gern größer sein, weiter sein, mehr können als andere, aber ich kann es ja nicht und darum verstecke ich mich am besten. Also ich will ja nicht jetzt über die Furcht des Herrn predigen, sondern wir sind doch Brüder. Und Wurzelbehandlung, zur täglichen Wurzelbehandlung gehört auch, mit Fleisch und Geist zu erkennen. Was ist bei mir Fleisch? Wie äußert sich das? Wir haben einen Kampfgenossen, ja einen Feldherrn, den Heiligen Geist, der leitet uns an, das zu erkennen. Entscheiden müssen wir uns selbst. Ob ich klein beigebe, innerlich, nicht mit lautem Protest, das wäre wieder Stolz und Hochmut. Fleisch und Geist, wie gut. Also wenn jemand gedacht hat, dass nun jeder Kampf abgesagt ist, wenn wir einmal Jesus nachfolgen, der hat sich geirrt, weil Jesus ja gesagt hat, ich bin nicht gekommen, den Frieden zu senden, sondern das Schwert, da haben wir das Schwert wieder. Und zwar deshalb wegen der Auseinandersetzung, wegen des inneren geistlichen Kampfes zwischen Glauben und Unglauben oder Glauben und noch nicht Glauben. Wie wunderbar, dass wir Gottes Wort haben und nachlesen können, um uns hinein zu vertiefen und das in die Praxis hineinzunehmen. Wenn wir solche Zeugnisse anderen weitersagen, wir wissen doch, die haben doch die ähnlichen Probleme, vielleicht noch größer zugespitzt. Wie glaubhaft können wir dann Friedensstifter sein? Wer wird Friedensstifter? Der, der auf dem Hügel gestanden hat. Der Hügel heißt hier, und als sie auf den Hügel Amma kamen, versammelten sich die Benjamiter um Abner und bildeten eine Schar, kamen zusammen und traten oben auf den Hügel. Und dann rief Abner den Joab. Aus dieser Position des Hügels, Golgatha, wo er für uns starb, wo er für uns siegte, als einer der Niederlage er dokumentiert, manifestiert. Da wird er Friedensstifter. Aus dem Jammer, aus dem eigenen Jammer, wer wird unter uns der Abner sein, der dem Joab, dem Sieger, zunächst Sieger, zuruft, wie lange soll das Schwert noch weiter fressen? Denk doch an den Jammer am Ende, dass wir ablassen von unseren Brüdern. Also, ich rufe euch zu, lass ab, soll denn das Schwert ohne Ende fressen? Weißt du nicht, wisst ihr nicht, dass daraus am Ende nur Jammer kommen wird? Wie lange willst du dem Volk nicht sagen, dass es ablassen soll von seinen Brüdern? Liebe Brüder und Schwestern, nicht erst im Juni, wenn der Herr morgen kommt. Was hindert uns? Und der Joab, was ist das für ein geistlicher Mann? Also in diesem Augenblick hier, Lest das mal nach, was das für ein Drama ist, ein Jammer ist. Aber dass sowas überhaupt in der Bibel steht. Aber der Jona hat gespürt, jetzt ist die Stunde Gottes da.
Wenn du das eher gesagt hättest, so hätte schon heute Morgen jeder im Volk von seinem Bruder abgelassen, dann hätte auch sein Bruder Asahel noch gelebt.
Wir brauchen den Hügel. Amma heißt er hier. Amma heißt Mutter. Amma heißt auch Elle. Etwas, womit man misst. Die richtigen Maßstäbe zu bekommen, kriegen wir nur vom Hügel Golgatha. Wenn wir zurückgehen, da wo mein Herr für mich gestorben ist, da bekomme ich die richtigen Maßstäbe. Da wird uns auch bewusst, dass die, die von Jesus leben, zusammengehören, Brüder sind, Schwestern sind, Geschwister. Das ist Reich Gottes denken. Auf dieser Ebene, da gibt es immer wieder Knall und Krach, aber wir brauchen auch die Senkrechte, die uns deutlich macht, was durch das Geschehen von Golgatha geschehen ist, worauf wir bauen. Das ist unsere eigentliche Realität. Deshalb, der Walter hat eine Predigt gehalten, die mir eben, auf die ich immer wieder zurückstoße, wo er uns deutlich gemacht hat, in welche Spannung der Herr uns hineinsetzt und in welcher Spannung wir leben müssen, leben können, weil wir nicht aus unserem eigenen Leben, sondern aus dem, was uns vom Kreuz durch den Heiligen Geist kommt. Diese innere Spannung. Wir sind eins und müssen um Einheit kämpfen. Ist doch hirnrissig, oder? Für die Welt, für diese Ebene. Aber wir leben und damit wird unser Leben durchkreuzt. Wir leben von dem, was Gott geschaffen hat. Und das gilt in alle Ewigkeit. Darum muss das andere nicht. Die Unterschiede, die uns zum Nachdenken und auch zum Kämpfen bringt, die Unterschiede in den Meinungen, in den Vorstellungen, auch in den Prägungen. Wie schaffen wir das? Der zweite, dritte, vierte, fünfte Grund, warum Jesus für uns sterben musste, warum wir täglich in diesem Kampf stehen, eigentlich zugucken könnten, wie der Geist Gottes gegen das Fleisch, natürlich gegen mein Fleisch kämpft. Und das Fleisch versucht, das auszulöschen, was Gott geschaffen hat, ein für alle Mal. Unsere Gemeindeleitung hat uns eine Jahreslosung gegeben. Das war ein ganz toller Gedanke Gottes. Walter hat schon darüber gepredigt. Aber mir ist jetzt aufgefallen, also lest ruhig nach, 2. Korinther 13, 13 ist der Schluss, ist die Losung. 2. Korinther 13, 11, da schließt Paulus seine Predigt an die 2. Korinther und sagt: Zuletzt, liebe Brüder, Schwestern und Geschwister, freut euch. War die Predigt was zum Freuen? Ja. Es wird hinterher nicht nur Jammer offenbar werden, sondern auch Freude wird offenbar werden. Freut euch. Ich darf jetzt nicht noch mal wieder neu an zu predigen fangen. Freut euch, lasst euch zurechtbringen. Lasst euch mahnen. Wir wird nicht gefragt, ob uns wem das schmeckt. Vielleicht der Mahner, dem schmeckt das am besten oder auch nicht. Weil er ja weiß, wir sind doch alle Brüder. Habt einerlei Sinn. Das ist eine ganze Predigt, was das bedeutet. Aber zu üben können wir doch schon mal anfangen. Haltet Frieden. So wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Amen.